Hallo und willkommen zu Folge 47, nein, 57 von Tiltpot. Hallo Dirk.
Alles tut dir leid.
Ja, das war jetzt ein Off-by-10-Error, ne? Kein Off-by-1.
Off-by-10, ja, genau.
So, wir sind schon im August. Die Zeit rennt.
Ja. Für die Annalen, weil wir werden ja noch in einer Million Jahren gehört, wir nehmen am 29.07. auf, also kurz vor dem 1. August.
2025.
Genau.
Genau. Kommen wir zu einem kurzen Feedback. Und zwar, erstmal habe ich ein Feedback. Und zwar hatten wir in der, war das letzte Folge? Ich glaube, das war letzte Folge, oder?
Ja.
Mit dem Hide Me, dass man doch sein eigenes Bild deaktivieren sollte. Mhm. Und ich habe da ja vehement dagegen argumentiert, dass das ja sinnlos ist. Hm. Und dann, nachdem du mir das gesagt hast, habe ich das natürlich dann auch mal ein paar Mal gemacht. Und ich habe gesagt, du hast recht.
Scheiße.
Ich mag es ja nicht zugeben, aber...
Ja.
Ja doch, ich merke es dann schon, dass man ständig dann doch irgendwie auf sich guckt. Mhm. Ich gucke trotzdem am Anfang halt drauf, ob die Kamera richtig steht. Oder
das mache ich auch. Das mache ich auch.
Das habe ich gerade mit dir jetzt quasi, wir haben ja auch einen Videocall laufen, mache ich das halt auch, damit man auch sehen kann, ob nicht die Kamera doch aus ist oder sonst was, weil ich habe ja nochmal ein externes Setup oder anderes Setup. Und dafür ist mir das schon wichtig, aber danach kann ich es deaktivieren.
Ich mache es ganz genauso wie du und ich wollte eigentlich auch nur nicht das zur Pflicht machen, sondern sagen, dass es die Möglichkeit gibt und dass man damit mal experimentiert, ob man es braucht. Und du hast es ja gemacht.
Ja, genau. Einfach mal ausprobieren und dann merkt man eigentlich, dass man sich dann, und das deckt sich ja eigentlich mit meiner Aussage auch, dass ich gesagt habe, dass ich es auch nicht so mag, wenn zu viel im Hintergrund ist, entweder bei einem selbst oder bei jemand anderen. Dass man sich dann halt mehr auf die Person fokussiert, statt auf dem Hintergrund. Und das zieht darauf ja eigentlich auch ab, weil ich achte dann ja auch mehr auf dich, statt auch auf mich.
Ja.
Und das macht dann natürlich schon einen Unterschied.
Ja, also ich habe mich da mittlerweile auch dran gewöhnt. Und ich habe heute einen Call gehabt, wo beide Leute die Kamera nicht anhatten, was ich ziemlich bescheuert fand.
Ja.
Aber das ist bei Techies halt doch noch relativ häufig so.
Ja.
Genau. Ich habe auch noch was, und zwar habe ich ja letzte Woche parallel B72 vorgestellt und im Chat ist dann gleich gesagt worden, dass es auch noch Parallel GZIP gibt. Und ich habe noch einen Artikel bei Reddit gefunden, wo dann auch noch gesagt wird, dass es das auch noch für XZ gibt für den Packer. Und da sind dann verschiedene Packer gegenübergestellt und in welcher Geschwindigkeit sie packen und wie hoch die Kompressionsrate ist in der Tabelle. Ist vielleicht noch ganz gut zu sehen.
Ja.
Und es zeigt sich einmal mehr, es lohnt sich, in den Chat zu kommen.
Ich finde immer Komprimierungsmechanismen so ein bisschen schwarze Magie.
Ja, hat was. Ich habe jetzt neulich wieder ein großes, irgendwie so 50 Gigabyte wegkomprimieren müssen und das mit dem Parallelen geht es dann doch schon deutlich schneller.
Ja.
Also ich mache Archive damit. Also ich habe ja zusätzlich zum Backup noch Archive für bestimmte Sachen. Ich mache Archive mit dem Packer, genau.
Ja, ich meine vor allem schwarze Magie, der Teil zuckt sich mehr auf, wie klein das dann am Ende ist.
Ich hab dich schon verstanden, ja. Yeah. Und nach welchen Kriterien das zusammengepackt wird, mit welchen, ich bin auch nicht der größte Algorithmiker und ich gucke da auch mit Ehrfurcht mir das Ganze an, ja.
Ja, genau. Und wie schnell, letztendlich kommt es auch immer noch drauf an, wie schnell man was, wenn man nur was, wenn es nur um die Datenübertragung geht, was schneller ist, was zu komprimieren und rüber zu schicken oder ob man es einfach direkt rüber kopiert.
Ich habe, das habe ich glaube ich hier im Podcast schon mal erzählt, eine der Aufgaben für meinen allerersten Lehrling war, die Datenübertragungsrate eines Bernardiners auszurechnen. Damals gab es ja noch nicht die richtig dicken Internetleitungen. Ich glaube, wir hatten 2 Mbit, wenn ich es recht in Erinnerung hatte. Und dann habe ich ihm gesagt, welche Datenübertragung wäre dann mit einem USB-Stick und rüberrennen. USB-Sticks waren damals auch noch nicht so groß, nur mit gebrannten CDs. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass für viele Sachen es sich eher lohnt, das mit dem Kurier auf den Weg zu schicken, als das online zu übertragen. Das hat sich ja komplett gewandelt heutzutage.
Ja, es kommt drauf an. ich hatte die Story ja schon erzählt. Letzte Woche oder vor 2 Wochen oder so hatte ich ja den Fall, dass ich Daten übertragen habe. Dadurch, dass ich jetzt ja ein Office habe, was 300 Meter von zu Hause entfernt ist, Ich habe was von einem Server von mir aus dem Public Internet quasi auf meinen, weil ich migriert habe, die Daten runtergeladen auf meinen Rechner. Das war mein Nextcloud habe ich nämlich migriert. Habe es dann halt auf meinen Rechner im Büro geladen. Das waren halt 60 Gigabyte. Und dann wollte ich das von dort dann weiter auf meinen Server zu Hause schieben. Und dann fiel mir auch so, Moment mal, das dauert ja ewig. Weil beide, sowohl zu Hause als auch im Office, habe ich VDSL 250 beziehungsweise 50 Mbit ab oder 40. Ja, das Rübergehen war dann einfacher und schneller.
Ja, genau.
Ganz überraschend bei so vielen Daten.
Ja, also es ist heute also auch noch ein Thema. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Hetzner früher eine Funktion, dass man da Festplatten hinschicken konnte, die sie dann auf Server kopiert haben, wenn man das wollte.
Ja. Was mir da nur einfiel, ist, ich hätte den Download eigentlich auch schon von zu Hause machen sollen, statt vom Office aus.
Ja, das wäre viel zu einfach gewesen. Das hätte gezeigt, dass du nachdenken kannst.
So. Ja, nachdenken ist überbewertet.
Ja, definitiv. Definitiv.
Aber apropos Office.
König der Überleitung, ja.
Wir haben diesmal mal keine Shorties. Dafür haben wir zur Abwechslung mal wieder ein richtiges Thema. Und zwar vor allem dadurch, dass ich ja jetzt eben kein Homeoffice mehr habe, sondern ein ja, gemietetes Office. Du ja ein hybrides Setup fährst. Und wir, glaube ich, schon lange aus der Zeit raus sind, wo man nochmal diskutieren muss, was jetzt besser oder schlechter ist. Gehen wir trotzdem auf das Thema nochmal ein. Ja. Weil ich finde, man muss da immer wieder ein bisschen differenzieren, was, welche Arbeit, welches Kriterium man jetzt betrachtet, wann man was wie haben möchte. Wir werden, glaube ich, auf einige Faktoren eingehen, aber nicht unbedingt auf alle,
ja.
Weil das höchst persönlich dann teilweise ja auch nochmal ist.
Ja, wir sind ja auch ein persönlicher Podcast. Ha. Ja, also wir werden nicht darauf eingehen, dass doch alles Mist ist, wenn es nicht das Homeoffice ist, sondern eher so, dass wir festgestellt haben, dass es deutlich verschiedene Office-Typen gibt, mit denen wir eigentlich auch heute noch zu tun haben, selbst wenn wir überwiegend im Homeoffice sind.
Genau, und viele, und damit können wir, glaube ich, zum ersten Punkt mal, viele setzen Homeoffice mit Remote gleich, was es nicht ist.
Richtig, es kommt auf die Sichtweise an, natürlich. Also wenn ich in meinem privaten Kalender, wenn ich meinen Firmenkalender schreibe, da schreibe ich rein, an welchem Standort ich bin. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Oder wenn ich nicht an irgendeinem Standort im Office bin, dann schreibe ich remote rein. Weil es dann eigentlich für die Firma egal ist, wenn ich nicht am Standort bin, ist es denen eigentlich egal, wo ich bin.
Genau. Und so soll es ja auch sein. Weil du könntest, du machst das dann halt, in deinem Fall ist Remote halt zu Hause. Aber das kann ja auch woanders sein, von wo du arbeiten darfst.
Genau, es kann überall in der Schweiz sein, nur nicht im Ausland.
Ja, genau, das ist jetzt eure spezifische Regelung.
Genau.
Und mein Arbeitgeber schreibt mir nichts vor. aber eventuell Auftraggeber.
Es muss Castrop-Rauxel sein, genau.
Genau. Deswegen, ich meine, so gesehen habe ich jetzt mit meiner Firma, der hat die Freude Deployments GmbH, wo ich der einzige Mitarbeiter bin und der einzige Angestellte bin, könnte man jetzt meinen, es ist ein Office-based Firma. Ich würde es aber nicht unbedingt so nennen. Also klar, jetzt gerade ist der Stand korrekt, aber die Frage ist ja jetzt, was passiert, wenn ich Leute einstellen wollen würde? Und von wo arbeiten die?
Ja, du kannst ja vielleicht auch gleich, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, weshalb du dich entschieden hast, ein Office zu mieten. Und aus dem Homeoffice rauszugehen in das 300 Meter sehr weit entfernte Rented Office oder wie wir es auch immer nennen mögen. Genau. Ja, aber wenn Leute jetzt dazukommen, dann wird es halt genau spannend an der Stelle.
Genau, aber ja, ich glaube, es ist, glaube ich, doch besser, erstmal über meinen Grund für ein angemietetes Office zu sprechen. Oder sollen wir gleich das neudeutsche Wort Büro nennen?
Oh, lange nicht mehr gehört. was war das noch?
Ja, genau. Also ein Büro ist ein Gebäude oder ein Raum, wo worin man in der Regel arbeitet oder so tut, als ob. Und ich habe mich jetzt entschieden, aus verschiedenen Gründen ein Office anzumieten. Und das Erste ist, das habe ich relativ früh schon gemerkt, wenn man angestellt ist und einen Manager hat, einen Chef hat oder sonst was, dann kriegt man die Aufgaben ja so zugeworfen, mehr oder weniger. Klar, man sucht sich hier und da natürlich irgendwelche Aufgaben. Aber dadurch hat man ja schon mal so eine grobe Struktur, was man machen muss, was man machen soll und sonst was. Ich bin ja gerade jetzt noch in einem Status, wo ich noch viel gucken muss, was will ich genau machen und was will ich wie genau machen. Und theoretisch könnte ich 24 Stunden arbeiten. Und ich habe dann halt gemerkt, so, naja, ich bin dann, muss ja trotzdem irgendwie abschalten, weil auch durch Abschalten kommt man ja auch zu irgendwelchen Gedanken und mit Abstand haben dann auch entsprechend. Und da fiel mir schon früh auf, dass das nicht so toll ist, weil theoretisch kann ich dann die ganze Zeit, weil es ist ja auch der gleiche Rechner, vorher hatte ich getrennte Rechner, dann habe ich halt die genaue, habe ich keinen Wechsel zwischen Arbeit und Privates, was bei Selbstständigen ja eh überlappend ist. Und gerade jetzt eben auch, weil ich keinen Kunden habe, wenn ich einen Kunden hätte, wo ich irgendwie, keine Ahnung, Freelancer-mäßig 5 Tage die Woche arbeite oder 4 Tage, dann wäre es nochmal ein bisschen was anderes. Aber in dem Sinne war das für mich halt dann ganz gut. Okay, ich mache jetzt einen harten Cut. Wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Meinen Rechner lasse ich auch in den meisten Fällen bisher zu Hause. Ich habe jetzt das Office seit 2 Monaten angemietet. Seit 1,5 Monaten bin ich da drin. Und ich habe es seltenst, auch wenn ich Daten übertragen musste, habe ich den Laptop mit nach Hause genommen. Oder halt, wenn ich von irgendwelchen Reisen kam oder sonst was. Dann habe ich es natürlich kurz zu Hause. Aber ansonsten habe ich es soweit zu Hause gelassen. Was aber auch dazu führt, dass ich manchmal dann, weil ich eben nur einen Rechner habe und auch nur einen Rechner haben möchte, dass ich dann halt Samstag, Sonntags manchmal kurz ins Büro gehe, um nochmal irgendwie was zu machen. Aber jetzt nicht unbedingt 8 Stunden dran sitze oder mehr, was ich sonst halt machen will. Auch weil ich ein bisschen mehr weg vom Rechner möchte.
Ja.
Dafür sitze ich jetzt mehr am Handy.
Ja, aber du bist ja jetzt auch im Office, also in deinem gemieteten Office-Raum für die Aufnahme vom Podcast.
Genau.
Also von daher verschmilzten da Privat- und Firmenleben ja doch schon wieder ein bisschen stärker miteinander.
Genau. Es geht mir halt vor allem um die Feierabendzeit quasi. Mich mal so gesehen habe ich ja vorher schon auch schon im Homeoffice oder in dem Raum zu Hause den Podcast aufgenommen, wo ich eigentlich dran arbeite.
Ja.
Also.
Ja, mach du erst bitte.
Für mich was, was nochmal hinzukommt, ist, das war nicht der einzige Grund. Ich hatte nämlich überlegt, machst du das? Der zweite Grund ist, es ist scheiße billig hier. Es kostet mich, glaube ich, knapp 200 Euro mit Strom und Internet für irgendwie, ich glaube, 12, 13 Quadratmeter. Also wirklich nicht viel. Und da war jetzt auch so die Rentabilität gar nicht so ein großes Thema, weil ich weiß, dass bei so einem Coworking Space oder auch einzelne Räume, wo alles schon fix eingerichtet ist, wie so ein WeWork oder sonst was, da zahlst du dann eher 500, 600, 700 Euro für. Das wäre mir dann auch zu viel gewesen.
Ja.
Und der dritte Punkt noch, es ist scheinbar steuerlich einfacher, ein Büro anzumieten, wenn man eine Firma hat. Und wenn man sonst das Büro im Eigenheim hat, was einem selbst gehört. Weil ansonsten, habe ich auch was Neues gelernt, wird man bei einem Umzug von privat oder Umzug von der Firma oder beides müsste dann berechnet werden, was der Wert des Hauses bzw. des Zimmers, weil dann das Zimmer Eigentum der Firma werden würde.
Ah, okay.
Bei Einzug und bei Auszug ist und dann wäre das nochmal irgendwie steuerpflichtiges Unterschied. Wenn es irgendwie gesagt ist, okay, heute ist es 400.000 und in 3 Jahren, wenn ich aussehen sollte oder mit der Firma oder sonst was, sind es 450.000, dann ist der Differenzbetrag halt irgendwas mit Steuern zu tun.
Okay, ja, absolut nicht mein Bereich, da habe ich gar keine Ahnung.
Ja, hat meine Steuerberaterin erzählt und dann dachte ich so, okay.
Dafür hat man sie ja, oder?
Ja, genau. Und das war halt auch nochmal so ein Grund, so, okay, das hat dann so den Stein zum, den Anstoß dann halt gebracht, so, okay, ich mache das jetzt tatsächlich.
Ja. Ich glaube auch, dass man sich zu Hause ein bisschen stärker disziplinieren muss. Also in der Anfangszeit, als wir ins Homeoffice gegangen sind, habe ich morgens den Rechner, auch den Firmenrechner angeschmissen und habe ihn abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, ausgeschaltet. Und wenn mir zwischendurch eingefallen ist, was ich noch für die Arbeit tun könnte, bin ich halt an den Schreibtisch gegangen, habe es getan.
Ja.
Das habe ich in der Zeit, als ich nur im Office gearbeitet habe, natürlich nicht gemacht.
Ja.
Und aber das zu Hause zu machen, macht es halt in dem Moment auch leichter.
Mhm.
Und wo du gerade von Trennung gesprochen hast, die Trennung ist zu Hause einfach schwerer durchzuziehen.
Ja. Also ich meine, ich kriege das halt hin, wenn man fremdgesteuert ist. Ich mache da schon einen Unterschied zwischen fremdgesteuert und selbst. Du kannst ja selbst den Tag gestalten, wie du möchtest halt.
Ja. Ja, plus du hast natürlich den Vorteil jetzt in deinem gemieteten Office, dass du dass auch hier mal einfach jemand vorbeikommen könnte.
Ja, also ich werde zwar
zu dir nach Hause kommt ja eher selten mal jemand.
Genau, mich kommt keiner besuchen. ja, grundsätzlich richtig. Ich erwarte halt nur nicht, dass mich jemand im Büro besucht.
Mhm.
Und wenn, dann hätte man das. Gut, kommt natürlich drauf an, wer. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich Meetingraum oder sowas bräuchte, hätte ich hier tatsächlich auch, den ich nutzen könnte. Das ist dann natürlich einfacher, wenn man tatsächlich echten Kundenbesuch hat, den man nicht ins nach Hause einführen möchte.
Ja.
Dass das so ein Ding ist. da fällt mir noch ein. Ich hatte damals ja ein duales Studium gemacht.
Mhm.
Und der Prof, dieser Prof, der halt hauptsächlich dafür zuständig war, der hatte auch eine Firma gehabt. Und ich hatte von anderen Leuten gehört, die dann ein Bewerbungsgespräch hatten, dass das Büro von dieser Firma, was irgendwie so 5, 6 Leute waren, bei dem zu Hause im Keller war.
Okay, ja.
Und der Typ, der dann halt ein Bewerbungsgespräch bei der Firma hatte, sagte, er fand das total komisch, dann plötzlich in seinem Wohnzimmer zu sitzen. Und auch wenn er den Prof da zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, aber wenn du dann halt in einem normalen Wohnzimmer dann sitzt und unten ist dann die Firma, ist es dann halt irgendwie merkwürdig. Unabhängig davon, dass man im Keller kein schöner Arbeitsplatz ist.
Ja, ja, das finde ich auch merkwürdig, ehrlicherweise.
Ja.
Da würde ich dann auch eher in einen Café gehen oder irgendwo anders hin, ja.
Ja, ich meine jetzt auch so für als Arbeitsplatz, stell dir vor, du gehst zu deinem Chef nach Hause in den Keller zum Arbeiten.
Die Kellerkinder, ja, genau. Ich finde jetzt bei dir das Setup ganz interessant, weil das so ein bisschen fließend übergehen könnte in einen Coworking Space, also womit wir eine weitere Office-Form haben, wo du den Vorteil der Flexibilität immer noch hast und auch sagen kannst, dass du auch noch andere Leute triffst. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt Besuch im Office bekommst, hast du ja jetzt an deinem jetzigen Office-Standort auch schon Kontakte geknüpft und hast da auch mit Leuten zu tun, sag ich mal. Bist halt nicht, hast halt mit Leuten außerhalb der Familie zu tun, so. Bist halt nicht so ganz isoliert, in Anführungsstrichen.
Genau, ich habe ja einmal den Till, der übrigens neulich gemeckert hat, dass unser Podcast-Name falsch geschrieben ist. Weil da wird der Till mit 2 L geschrieben. Ich fiel das nie auf. Aber gut. Mit dem unterhalte ich mich halt regelmäßig.
Ja.
Aber dann kommst du halt auch, merkst dann auch wieder so Dinge, die du vorher im Büro hattest, die ich natürlich die letzten 5 Jahre kaum hatte. Da sind sich dann nur mal halt eine Stunde verquatscht oder so.
Ja.
Was man dann so, also, shit, eigentlich wollte ich was anderes machen. Aber ja.
Ja. Ja, aber ich meine, das hast du in der Familie ja auch, wenn du Kinder hast, dass du dich mit den Kindern beschäftigst, wenn du andere Familienangehörige hast, dass du dich mit den anderen Familienangehörigen beschäftigst und auch da mal einen Kaffee trinkst. Ich finde das ganz spannend, dass ich, wenn ich ins Büro gehe, dass es für mich völlig normal ist, mit den Kolleginnen und Kollegen einen Kaffee trinken zu gehen, und wenn ich das zu Hause mache, dann ziehe ich das von meiner Arbeitszeit ab, in Anführungsstrichen.
Was meinst du mit Arbeitszeit abziehen?
Ich muss ja meine Zeit aufschreiben.
Quasi. Ach so.
Muss ja sagen, welche meine verrechenbare Zeit muss ich ja aufschreiben.
Ja.
Und ich habe keine Hemmung, wenn ich im Büro einen Kaffee trinken gehe, zu sagen, das ist Arbeitszeit. Und ich habe ein Problem damit, zu sagen, wenn ich zu Hause einen Kaffee trinken gehe, dass das Arbeitszeit ist.
Ja, so witzig.
Obwohl es eigentlich total bekloppt ist, ne?
Aber
ja. Das schwebt dann immer noch das große Damoklesschwert des Arbeitszeitbetrugs, was ein fristloser Kündigungsgrund sein kann, über mir.
Ja. Ja. Ja, so ein Coworking Space zum Beispiel fände ich, kommt drauf an, wie und was das genau ist.
Mhm.
Es gibt ja verschiedene Arten. Also ich will, und das ist mir wichtig, alleine in dem Raum sitzen. Ich will keine anderen Leute drin haben. Und Coworking Space geht natürlich, wenn man einen eigenen Raum hat. und trotzdem dann halt aber dann Public Area hat, wo man dann, wenn man nicht weiter dann dran sitzt. Ich hätte jetzt keine Lust, dauerhaft an so einem Flex-Tisch zu sitzen.
Also viele Coworking Spaces, die ich gesehen habe, ich habe noch nie in einem gearbeitet. Viele Coworking Spaces, die ich gesehen habe, waren so, dass es eher Großraumbüro war.
Ja, yeah, genau.
Dass man dann einen Schreibtisch hat, wo, wo ein Monitor stand, wo man Kabel für Internet hat, wenn man es braucht, und wo man dann Zugriff auf die Kaffeemaschine hat oder auf die Küche zum Beispiel.
Ja, ja, ich hatte mal vor ein paar Jahren hatte ich mal den Coworking Space in Bern genutzt für zwei Tage.
Die Welle, ne?
Ja.
7, genau.
Genau, da. Was ist das? Ja, ich glaube schon. Die direkt da am Bahnhof. Und da hatte ich mich dann letztendlich in dieser Telefonzelle verbarrikadiert.
Ja.
Weil A, wollte ich nicht, weil ich den ganzen Tag irgendwie in Calls saß. Oder in dem Fall stand. Und ich wollte natürlich nicht, dass Leute mir zuhören. Gleichzeitig wollte ich auch nicht, dass ich andere Leute störe mit dem Telefonieren. Und das Ding war echt nicht gut belüftet. Das heißt, ich muss immer mal wieder zwischendurch mal die Tür aufmachen, damit man da mal Frischluft reinbekommt. Deswegen, das fände ich dann halt auch nervig, wenn du dann manchmal mit irgendwelchen Leuten quatscht, die dann in den Coworking Space sind, wo du dann die ganzen Nebengeräusche und sonst was noch hörst. Ja. Also kommt natürlich darauf an, was für ein Call es ist. Wenn es ein lockerer Call ist, ist es egal. Aber bei fachlichen Sachen ist es wieder was anderes.
Also wir haben im Office auch, im Büro auch, auch Telefonzellen. Ich finde die furchtbar.
Ja.
Es ist halt ein Mittel zum Zweck, um Geräuschdämpfung zu haben, aber ich finde die eigentlich furchtbar.
Ja. Genau, und
dann. Deswegen setze ich mich, wenn dann, in einen kleinen Meetingraum, aber ja.
Ja, ist mir klar, wenn die belegt sind, dann musst du halt.
Ja. Da rein. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht gut.
Ja, ich glaube, damit können wir uns einigen. Und naja, eigentlich habe ich die eine Frage von vorhin ja schon beantwortet. Wenn ich jetzt Mitarbeitende hätte, die sollen gefälligst nicht hier drin sitzen.
Ja. Aus Interesse, hat jetzt nicht so sehr viel mit dem Thema zu tun, würdest du regelmäßige Vor-Ort-Termine mit den Mitarbeitern machen, sodass du dich einmal pro Zeitraum persönlich triffst?
Ja, definitiv.
Ja, ja.
Und weil da kann man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unterscheiden, was heißt All Remote, was heißt Remote First, was heißt Hybrid oder was heißt mobiles Arbeiten. GitLab sagt, es ist eine All-Remote-Firma. Grafana sagt wiederum eine Remote-First-Firma. Hybrides Arbeiten kennt man ja. So wie du quasi. Mal im Büro, mal zu Hause. Und mobiles Arbeiten ist eher so das Schwammige, wenn die Leute keinen Arbeitsplatz den Leuten zu Hause finanzieren wollen in Deutschland.
Ja, ich habe auch keinen von der Firma finanzierten Arbeitsplatz
zu Hause. Ja, ich glaube, das ist, wie war das? Ich glaube, das war irgendwie so, das wird mobiles Arbeiten genannt, weil wenn man das richtig definiert, dann muss man entweder, muss nicht unbedingt, dass der Tisch und sonst was finanziert ist von der Arbeit, aber die müssen theoretisch gucken, ob du auch einen ordentlichen Stuhl hast und dann ordentlich stehen, sitzen kannst und alles Mögliche.
Also das gilt vor allem auch in Deutschland. Also in Deutschland muss man darauf gefasst sein, dass derjenige, der für den Arbeitsschutz in der Firma verantwortlich ist, durchaus auch mal unangemeldet vorbeikommen kann.
Ja.
Um zu sehen, wie dann die Office-Situation ist, weil das gehört zum Homeoffice dazu.
Ja. Gleichzeitig ist wiederum Homeoffice eine Form von mobiles Arbeiten.
Ja.
Weil du darfst ja auch von woanders arbeiten.
Ja, genau.
Weil wenn im Vertrag theoretisch drinsteht, nur Homeoffice, dann darfst du halt theoretisch nur im Homeoffice arbeiten.
Ja, ich merke halt bei mir, wenn ich vom mobilen Arbeiten höre, dann denke ich immer, dass die Leute im Zug sitzen und arbeiten. Ist natürlich nicht damit gemeint, gar keine Frage, aber das ist so das erste Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich über mobiles Arbeiten nachdenke.
Ja.
Oder dass Leute im Laufen Telefongespräche führen, das ist auch mobil.
Ja, ja, genau. Ich meine, direkt telefonieren ohne Videocall gibt es auch schon ewig.
Ja.
Die Älteren erinnern sich.
Die Älteren erinnern sich, genau. Ja, aber ich glaube, du hast recht, dass das eben damit zu tun hat, dass man sagt, die mobile Arbeit ist möglich oder Remote-Arbeit ist möglich, um dann halt sicherzustellen, dass man nicht für das Homeoffice verantwortlich ist.
Ja. Ja, das sind halt mehr so rechtliche Rahmenbedingungen, rechtlich/Arbeitsschutz, die da so mit reinspielen.
Genau.
Genau. Was man auch bei der Office-Thematik nochmal unterscheiden sollte, ist, finde ich, ist man in einem Office, wo entweder die ganze Firma sitzt oder halt das Team, mit dem man arbeitet.
Mhm.
Oder sitzt man, was zum Beispiel dann der Headquarters, der Hauptsitz der Firma sein kann, oder sitzt man an irgendeinem anderen Büro von derselben Firma, hat aber mit den Leuten zu tun, die in anderen Büros sitzen.
Ja, das kann man natürlich beliebig kompliziert machen, ne? Also eine Firma, die über mehrere Standorte geht, da wirst du für ein Office eingestellt.
Ja.
Und dein Team kann irgendwo ganz woanders sein.
Genau, und das ist für mich schon fast Remote-Arbeiten.
Mhm.
Weil effektiv, also kommt drauf an, wenn du jetzt irgendwie so hast, naja, fünf Leute, ich glaube, den Fall hattest du mal und den Fall hatte ich indirekt auch schon mal. Oder nee, direkt eigentlich auch, dass wenn vier Leute im Office sitzen, zwei Leute nicht in dem Office sitzen, dann sind die zwei Leute out of the loop die ganze Zeit.
Ich habe jetzt den ähnlichen Fall. Mein eigentliches Team sitzt mittlerweile in Bern. Ich bin für Zürich eingestellt.
Ja.
Wenn ich nach Zürich ins Office gehe, habe ich mit meinem Team gar nichts zu tun.
Ja.
Wenn ich nach Bern fahre, habe ich mit meinem Team auch nichts zu tun. Ah nein, dann ist es halt so, weil ich ein Thema habe, was ich als Einziger bearbeite, sind die Schnittmengen halt relativ klein.
Ja.
Aber deswegen fahre ich momentan noch zweimal die Woche nach Bern.
Ja.
Und wenn wir neue Leute einstellen, dann stellen wir die Leute für den Teamstandort ein. Tatsächlich, das war früher mal anders.
Ja, ich meine, finde, das macht schon einen Unterschied, weil wenn ich dann von Firmen höre, die dann sagen so, oh, ihr müsst zurück ins Office, weil ihr nicht, weil die Zusammenarbeit doch viel besser ist. Und dann hat man so ein Setup, wo du der Einzige bist in Zürich, der Rest sitzt alles in Bern. Dann so, ja, schön, dass sie dich jetzt ins Büro zwingen. Aber dann kannst du es auch von zu Hause arbeiten, weil das macht keinen Unterschied.
Ja, deswegen bin ich auch dazu übergegangen, den zweiten Tag auch noch nach Bern zu fahren.
Ja,
Das muss man dann allerdings auch besprechen, weil das natürlich nicht unerhebliche Kosten sind, die da nochmal entstehen.
Genau.
Also wir bekommen keine Bankart 100, sondern wir haben so einen Halbtags, also Bankart 50 Pendant, was von der Firma bezahlt wird. Die Firma zahlt Erste-Klasse-Tickets. Zürich, Bern, also alles, was über meinen eigentlichen Arbeitsweg hinausgeht, zahlt die Firma. Zürich, Bern sind 91 Franken momentan und wenn ich mir überlege, dass das sind 360 oder 720 im Monat, ne? Also einmal die Woche oder einmal die Woche gehe. Und wenn wieder aufs Geld geguckt wird, dann wird es wahrscheinlich nicht erlaubt werden, zweimal nach Bern zu fahren. Und wenn nicht aufs Geld geguckt wird, also zumindest bei Fahrtkosten, dann ist es halt möglich.
Ja. Ja, schon irgendwie spannend, wie viel Geld für sowas dann drauf geht, aber halt auch für so ein Office zu mieten, zu betreiben, ist ja auch echt nicht billig.
Ja, dafür gibt es keinen gratis Kaffee, ne?
Ja, an irgendwas muss gespart werden.
Ja, das ist, also ich meine, wir haben uns da schon häufiger drüber aufgeregt. Das ist totaler Schwachsinn.
Mich würdest du nicht mit gratis Kaffee bekommen.
Nein, aber ich finde...
Ich weiß ja nicht, dafür bezahlt worden wäre.
Also es wird ja dann gesagt, die Leute verdienen so gut, dass sie sich einen Kaffee selber leisten können. Und ich fand die Erklärung so bescheuert, weil ich verdiene auch so gut, dass ich mir mein Notebook selber kaufen kann, dass ich mir mein Handy selber kaufen kann und dass ich auch einen eigenen Mobilfunkvertrag mir leisten kann. Und trotzdem muss ich es nicht selber machen. Also das ist ja völliger Blödsinn.
Ja.
Meine feste Überzeugung ist, wenn die Firma sagt, dass sie wieder mehr Office-Präsenz haben wollen, dann sollten sie es doch so angenehm möglich wie möglich machen, dass die Leute ins Office kommen.
Ja, genau, weil ich habe das bei ein paar Kunden gesehen die letzten Jahre, die hatten, dachte ich so, oh ja, in den Office würde ich schon eher arbeiten.
Ja.
als bei anderen Firmen.
Ja.
Aber weil es eine schöne Kantine gibt, ordentliche Kantine gibt, oder auch ordentliches Frühstück bekommen kannst, was nicht halb vertrocknete Brötchen sind.
Mhm.
Und auch große Auswahl. Es sind natürlich dann ein paar hundert oder tausende Leute dann in dem Office. Aber es geht.
Ja. Bei der Bank, bei der ich vorher war, hatten wir auch gratis Mittagessen. Wir hatten den obligatorischen Früchtekorb, gratis Heiß- und Kaltgetränke, ja.
Ja, ich war ja jetzt vor 2 Wochen war ich wieder bei LinkedIn Learning in Graz gewesen.
Mhm.
Was ja auch ein Office war, wo einmal die Leute arbeiten, die bei LinkedIn arbeiten oder bei LinkedIn Learning arbeiten, als auch natürlich die Leute, die zu Gast sind zum Aufnehmen, wie ich und ein paar andere natürlich. Da gab es dann auch kostenloses Mittagessen, Snacks und sonst was. Getränke, alles mögliche an Getränken. Da war ich dann auch gerne. Für die eine Woche.
Ja. Also ich find's cool, die Wahl zu haben.
Ja.
Zu sagen, wenn ich ins Office komme, sehe ich da auch Leute, mit denen ich was zu tun habe. Das ist ja das, was du eigentlich möchtest.
Ja.
Weil wenn ich jetzt nach Zürich ins Office gehe, dann kann ich natürlich zu den Ex-Kollegen vom Banking gehen, aber die haben natürlich auch andere Sachen zu tun, als sich mit mir zu beschäftigen. Und ich sitze da eigentlich allein und sitze da meine Zeit ab. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, zumindest wenn es zwanghaft ist. Ich meine, ja. Du kannst ja immer noch ins Büro gehen, einfach nur um dann mit Mittagessen mit den Leuten zu gehen.
Ja. Aber wir haben halt zweimal die Woche Office-Pflicht und es geht die mehr, dass es auf dreimal erhöht werden soll. Aber ich erkenne den Sinn dahinter nicht, wenn ich ehrlich bin.
Genau. Ja, ich meine, so ein paar Punkte, die noch so reinspielen mit Pendelzeit, sind, glaube ich, klar.
Mhm.
Mit sozialer Interaktion dadurch halt auch, ne?
Mhm.
Privatsphäre effektiv auch. Also da müssen wir eigentlich nicht viel drüber diskutieren.
Nein.
Was für mich, Ablenkung kommt für mich halt noch ein bisschen mit rein.
Mhm.
Wie sehr kannst du dich ablenken? Und das klappt bei mir halt eher, wenn, und das hängt davon ab, wie viele Leute noch mit mir im Raum sitzen oder drumherum quasi noch.
Das wäre für mich mit Privatsphäre auch eigentlich gemeint, ja.
Ja, okay. Für mich ist das so ein bisschen getrennt. Aber ja,
ja
überlappt
kein
sich
Problem,
halt.
Ja, gar kein Problem, ja.
Für mich fällt das während der Nährfaktoren.
Ja. Ja, es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben, und das ist Coworking beim Kunden, was tatsächlich passiert. Ich habe im Banking bin ich dann erst einmal die Woche zu meinem Hauptkunden gefahren und habe den ganzen Tag da verbracht und da gearbeitet. Später im 2-Wochen-Rhythmus und zum Schluss im 4-Wochen-Rhythmus einfach vor Ort sein, mit den Leuten ins Gespräch kommen, die soziale und Interaktion halt mit Leuten vom Kunden zu haben und
ja.
Auch ein bisschen mitzuspüren, was da gerade los ist. Das ist auch Office, aber es ist halt Office in einer fremden Firma.
Ja, hatte ich auch teilweise gemacht mit Partnerfirmen dann. Weil da kommen auch noch mal ein paar Themen, die für mich relevant sind, für die relevant sind, noch mal auf. Dafür muss man sich aber dann auch ein bisschen Zeit nehmen dann. Ne?
Das ist so eine Mischform zwischen Coworking und Office und eigentlich Büro. Weil wenn du in der Zeit nur für den Kunden arbeitest, ist es natürlich wirklich wie Büro, wie Office.
Ja.
Aber wenn du in der Zeit auch deine anderen Sachen machst, dann ist es eher wie Coworking.
Ja. Und ja, ich habe auch überlegt, ob ich noch einen zweiten Tisch, ich habe noch einen Tisch zu Hause übrig, ob ich den noch ins Office stelle. Damit ich Leute empfangen kann, quasi, und dann sagen kann, okay, wir können zusammenarbeiten oder im selben Raum Coworking betreiben, quasi. Ja. Mache ich vielleicht dann noch, weil der Tisch ist eh da.
Ja.
Für den kriege ich nicht viel Geld, wenn ich den verkaufen wollen will. Also kann das auch ein zweiter Arbeitsplatz sein für Besuch, für den Fall der Fälle.
Ja,
aber nicht dauerhaft.
Machst ja jetzt nicht mehr so viel mit Hardware oder mit Servern oder so. Das wäre ja auch ein typischer Labortisch, den man auch noch aufbauen könnte und sagen kann.
Ja. Genau. Was mir gerade noch einfällt, ist, ich hatte ja All Remote und Remote First eingebracht.
Mhm.
Grafana hat ja gesagt Remote First, weil sie sagten so, naja, Remote. Nee, die hatten einen Unterschied gemacht, glaube ich, zwischen Remote Only und Remote First. Remote Only würde sagen, du würdest gar keinen, niemanden nie treffen.
Mhm.
Gar keinen je treffen, so. Mhm. Und Remote First, davon, naja, primär arbeitest du halt remote, aber du triffst dich halt hier und da natürlich mit den Leuten.
Ja.
Oh, effektiv war es bei GitLab ja auch so, all rebaut heißt es zwar, aber weil es kein Office gibt, jeder ist verteilt, heißt aber nicht, ist kein Ausschluss für, dass du dich nie triffst.
Ja. Ja, was ich noch kenne, ist, dass wenn man je nach Rolle, dass man und das Team ist verteilt über verschiedene Standorte, dass man dann halt alle Standorte auch mal bereist. Also wenn man so Teamleiter ist oder mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Standorten zu tun hat, dass man halt die verschiedenen Standorte dann auch besucht. Das kenne ich dann halt auch noch, genau.
Das kommt ja da auch nochmal an, was für ein Job, was für eine Rolle man hat.
Ja, ja.
Weil ich finde jetzt auch so die, ich habe ja diese Pre-Sales-Sache 4,5 Jahre gemacht.
Mhm.
Und davon die Hälfte in der Corona-Zeit, wo gar nichts unterwegs war.
Mhm.
Und spielt ja jetzt wieder soziale Interaktion nochmal mit rein. Das ist halt schon deutlich einfacher, wenn man sich trifft.
Ja.
Weil man sich meistens dann halt auch mehr Zeit nimmt, als nur eine halbe Stunde irgendwo reingequetscht.
Ich habe es auch so gemacht, als wenn ich irgendwo neu hingekommen bin, dass ich mit allen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, auf einen wirklich realen Kaffee verabredet habe.
Ja. Ja, in dem Fall bei mir war es halt ein virtueller Kaffee dann mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Ne? Zu Beginn dann.
Das hätte ich jetzt auch noch gesagt, also da, wo es nicht möglich war, war es dann virtueller Kaffee, genau.
Ja. Es gab auch ein paar Leute, die dann im Nachbarteams waren, mit denen ich dann nie gesprochen habe, direkt, außer in irgendwelchen Gruppencalls. Mhm. Also ich kenne die Person eigentlich gar nicht. Aber das sollte eigentlich nicht passieren.
Was ich ganz spannend finde, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Flexibilität und dass man das Arbeitsmodell fahren können soll, dass das einem selber am nächsten ist. Aber wir dürfen, glaube ich, auch über die ganze Debatte nicht vergessen, dass wir soziale Wesen sind und dass wir irgendwo den Sozialkontakt brauchen auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Das kann sein, dass ich mir den im Privatleben hole oder dass ich mir den irgendwo anders herhole. Oder das ist eben, dass ich mich mit Leuten aus der Firma treffe.
Ja, und ich finde, wenn man sich trifft, dann sollte da auch ein gewisser Zweck hinter sein. Und das kann sein mit Kaffee trinken gehen. Oder Mittagessen.
Ja, oder zusammen Mittagessen gehen. Ja, genau, so wirklich soziale Sachen. Oder abends ein Kaltgetränk nehmen. Oder genau. Ein Eisgetränk.
Deswegen finde ich halt die Sachen mit, du musst jetzt ins Office, weil du ins Office sollst. Mhm. Irgendwie ein bisschen Käse. Vor allem, wenn jeder dann andere Tage hat.
Ja, also ich habe ja mit meinem Team, weil wir 2 Pflicht-Office-Tage hatten, habe ich gesagt, dass ich das Team einmal die Woche sehen möchte.
Ja, und genau sowas meine ich halt, das macht dann ja auch Sinn.
Und wir haben uns dann im Team darauf verständigt, welcher Tag das ist. Das war ein Teamentscheid, den haben wir zwischendurch auch mal gewechselt, weil ein anderer Tag dann aufgrund dessen, dass jemand sein Kind vom Kindergarten abholen musste, hat er mal gedreht. Aber das ist ein Teamentscheid, welcher Tag da am besten passt.
Ja. Ja, ich kenne es auch von anderen Firmen, die machen es dann einmal im Monat oder so. Ne? Dann haben sie dann, auch wenn es dann über verschiedene Städte, die vielleicht ein bisschen weit entfernt sind. Und Zürich, Bern ist ja eigentlich relativ nah. Ja. Dann auch irgendwie einmal im Monat oder sowas. Wenn es halt nicht so du musst 2 Tage die Woche im Office sein ist, sondern halt flexibler ist.
Also im jetzigen Team haben wir, wie es damals in meinem Team war, haben wir einfach einmal pro Woche Teamtag.
Ja. Genau, irgendwie so, aber das kann man dann ja besprechen. Ich finde dann nur diese Absolution halt ein bisschen anstrengend.
Ja, definitiv. Ich finde in dem Zusammenhang spannend, dass die Firmen immer so wahnsinnig agil tun und wenn es dann darum geht, dass das Team sich selber Regeln gibt, dass das dann nicht mehr agil gehandhabt wird.
Ja. Genau. Nee, ich meine, prinzipiell, ob ich jetzt, ich meine, klar, ich habe jetzt dann nicht irgendwie Arbeit, die ich auslagern würde. Also an weitere Mitarbeiter, aber wenn, dann wäre es mir egal, wo die Person sitzt. Ich würde sie schon häufiger, regelmäßiger sehen wollen, aber nicht unbedingt hier vor Ort.
Ja. Wobei ich gemerkt habe, dass das nicht einfach ist. Also auch als Teamleiter, ich habe Leute gehabt, die waren sehr selbstständig, die konnten einfach gut arbeiten. Da brauchte ich nicht so viel Check-in-Zeiten und gucken, wo die gerade stehen und brauchte ich nicht so häufig Updates. Und ich habe Leute gehabt, die waren alleine nicht lauffähig. Ich sage es bewusst so, wie es ist. Und die hätte ich eigentlich wirklich viel, viel enger betreuen müssen. Und das ist rein remote nicht möglich.
Ja, nicht so einfach, ja.
Nee, nicht möglich.
Ja, es gibt immer Ausnahmen, bei denen irgendwas nicht möglich ist.
ich will damit nur sagen, also auch da den Absolutismus, Homeoffice ist besser, würde ich da verneinen wollen, weil es durchaus Leute gibt, die halt nicht so selbstständig sind, dass sie ständig Kontrolle oder Check-ins brauchen, sage ich mal, dass sie jemanden brauchen, mit dem sie auch sprechen können.
Ja, und da erinnerst du mich einer Sache, die finde ich eigentlich komplett ignoriert wird immer, fälschlicherweise oder irritierenderweise, was man mit Azubis, Juniorige entwickelt. Juniore Kollegen, Kolleginnen macht, die halt kaum Erfahrung haben, man halt mehr an die Hand nehmen muss. Für mich war es praktisch, dass ich halt einfach in die Büros laufen konnte und beziehungsweise, dass man mir zugucken konnte, wie ich was am Rechner getippt habe, über längeren Zeitraum, nicht nur kurz mal. Weil gefühlt nimmt man sich, wenn man in Person ist, schon mehr Zeit, was zu erklären und sonst was, als wenn du sagst mal eben so, ja, okay, ich spring mal kurz in einem Zoom, Teams, whatever Call rein, um mal was zu erklären. Oder zu zeigen. Und ich hatte halt viel einen Kollegen gehabt, der hat dann halt geguckt, gesagt, warum machst du das so ineffizient? Mach das doch so und so und so. Vor allem, was Linux-Sachen angeht. Grüße an Thomas. der hier gerade wahrscheinlich zuhört. Und dann lernt man halt natürlich dann viel mehr, was ich dann halt nicht unbedingt habe, wenn ich das remote mache. Aber ich bin halt auch in dieser Zeit nicht drin. Also jetzt habe ich halt durch das Zugucken lerne ich nicht mehr so viel, auch weil ich nicht mehr so tief oder zuletzt nicht so tief in der Technik war. Keine Ahnung, ob sie da groß was verändert hat.
Ja. Also das ist ja bei uns sogar noch extremer. Unsere Lehrlinge dürfen nur, oder Lernenden dürfen nur einen Tag pro Woche Homeoffice machen. Mhm. Haben aber in der Regel auch 2 Schultage pro Woche. Das heißt, da sind sie eh nicht da, sodass sie dann 2 Tage wieder vor Ort sind. Und aber dann, wenn sie Ferien haben, dann uns keine Berufsschule haben, dann sind sie halt 4 Tage im Office. Mhm. Und das musst du im Team auch organisieren, dass dann jemand da ist, sonst ergibt das wieder gar keinen Sinn. Das ist wieder so eine völlige Schwachsinnsübung.
Ja. Genau, und dann aus junioriger Sicht macht das, finde ich, mehr Sinn dann. Aber dann muss das halt, wie du gesagt hast, auch Sinn machen. Mhm. Wenn sonst niemand da ist, dann bringt das halt nichts. Ne?
Ja, aber das muss man im Team dann wirklich absprechen, ne? dass die Leute dann auch jemanden Ansprechpartner vor Ort haben.
Ja.
Und im schlimmsten Fall muss es der Ausbilder sein, so doof das ist.
Ja, aber dafür ist der Ausbilder ja auch da.
Ja, na klar. Ja, na klar. Oder hier heißt er Berufsbildner. Ja, genau.
Berufsbildner klingt wie so ein Künstler.
Ja. Du hast mich erkannt. Nee, genau. Ich finde das ganz interessant, wenn man sich überlegt, von wo wir kommen, dass wir wirklich 100% im Büro waren und dass wir jetzt so viele verschiedene Möglichkeiten haben, uns flexibel auch zu verteilen. Und dass die über Flexibilität bei den Arbeitszeiten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das war jetzt nur die Anwesenheit in irgendeinem Gebäude oder beim Kunden oder wo auch immer. Aber über flexible Arbeitszeiten haben wir da noch gar nicht geredet. Leute, die halt besser nachts arbeiten als tagsüber.
Stimmt, sowas kommt ja nochmal hinzu.
Ja.
Das ist dann erstmal egal, was für ein Ort Office es ist.
Ja. Ich hab einen Kollegen gehabt, der hat eine sehr kranke Tochter gehabt. Der hat sich nachts immer mit der Tochter ins Bett gelegt und hat dann nachts kaum geschlafen und musste dann morgens halt länger schlafen, was völlig in Ordnung war.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich möchte, dass er zu den Teamzeremonien in jedem Fall dabei ist, also Daily und was wir nicht so alles hatten. Dass mir ansonsten aber völlig egal ist, wann er arbeitet. Und der hat dann halt immer bis abends 10, 11 Uhr gearbeitet, zum Beispiel.
Ja. Ja, ich kannte auch einen bei GitLab, der in der Nähe gewohnt hat quasi und der hatte dann quasi im Slack-Profil drinstehen. Da sind dann viele drin, welche Zeitzonen oder zu welchen Zeiten sie arbeiten. Und der hat dann irgendwie drinstehen von, ich glaube, 7 bis 12 oder so. Mhm. Dann kam halt das Kind vom Kindergarten oder Schule oder sowas. Und dann halt nochmal von abends 7 bis 9 oder sowas.
Das finde ich total. Also diese Flexibilität finde ich echt großartig, genau.
Vor allem, wenn du bei einem Remote, also der war auch Entwickler oder ist Entwickler, vor allem, wenn du dann noch so Sachen hast wie jemand muss noch was reviewen oder sonst was, dann macht es, finde ich, manchmal sogar mehr Sinn, das aufzusplitten. Mhm. Als weil du dann hin und da was warten musst und dann machst du halt irgendwie mehr Sinn, so, okay, statt jetzt 2 Stunden rumzusitzen und nichts zu tun, übertrieben natürlich,
ja,
dann kannst du lieber noch dann so, okay, ich mache so was anderes und mach dann was. Ja.
Das ist dann nicht follow the sun, ist dann follow the moon, Prinzip.
Follow the water, whatever works for you.
The water cooler, ja. Finde ich auch total gut und ergibt auch total Sinn. Also Funktionen müssen belegt sein in jedem Fall, aber Personen nicht unbedingt.
Genau. Ja, ich meine, ich bin aber schon einer, der braucht schon eher einen linearen Tag. Das merke ich jetzt schon als Unterschied. Ich bin sonst manchmal um 11 Uhr oder so joggen gegangen oder sowas. Das habe ich jetzt noch nicht so wirklich gemacht, weil ich dafür erstmal wieder nach Hause muss. Und dann, gut, das sind so nur 300 Meter, das dauert halt auch nochmal 5 Minuten. Und gut, ich könnte eigentlich auch was im Büro deponieren. Und vom Büro loslaufen und dann nach Hause laufen.
Ja, und kein Tisch hinstellen, sondern Kleiderschrank.
Genau. Aber sowas kann man ja dann, geht halt schon. Und bei mir ist es ja wirklich nur 5 Minuten Fußweg. Ich hatte auch einmal meine Kopfhörer zu Hause vergessen und merkte dann so, ich habe 5 Minuten, bis ein Call ist. Bin dann schnell rübergerannt, Kopfhörer geholt, wieder zurückgerannt. Und dann war ich irgendwie 1 Minute zu spät und die andere Person war aber auch noch nicht da. Und das war zwar anstrengend, aber es geht.
Ja.
Passiert natürlich nicht so häufig, aber weil ich die Kopfhörer im Office lasse.
Ja, ansonsten könnte man ja einen Satz Kabel zu Hause haben und einen Satz Kabel.
Nee, das war schon der Kopfhörer selbst.
Ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Oder man hat 2 Kopfhörer.
Ja, genau. Ich habe halt nur diesen einen Kopfhörersatz, den ich im Büro halt nutze. Und wenn ich halt unterwegs bin, wenn ich von einem Trip wiederkomme, dann landen die halt erst zu Hause, statt dass sie im Büro landen.
Ja, ich habe für meinen Schreibtisch halt nochmal einen separaten Kopfhörer mir zugelegt.
Ja.
Wenn ich alles so viel hätte wie Kopfhörer, dann würde es mir richtig gut gehen. Ja.
Genau.
Nein, aber die Trennung ergibt schon Sinn und Arbeitszeiten. Ich bin auch eher ein Freund vom geregelten Tagesablauf. Ich habe mit meinem Team, wir haben morgens um 8:30 Daily, unsere Dailies und von 9 bis 10 habe ich wenn ich remote bin, also zu Hause bin, habe ich einen Tagesblocker drin. Da gehe ich mit den Hunden raus und trinke mit Silvia einen Kaffee, also mit meiner Frau einen Kaffee. Und das habe ich jeden Morgen drin und das wird auch akzeptiert soweit.
Ja. Bei
In
mir auch.
dringenden Fällen habe ich gesagt, das kann überbucht werden, aber es ist noch nicht so dringend gewesen, dass es hätte überbucht werden müssen.
Ja. Ja, ich hatte immer einen Lunchblocker drin.
Ja.
Bei
Einen Lunchblock habe ich schon lange nicht mehr drin.
der aber überbucht wird oder weil es für dich dann ist.
Nee, weil es mir ein bisschen zu unflexibel ist. Manchmal gehe ich ja dann früher essen oder manchmal auch später, je nachdem, wie meine Arbeitssituation gerade ist.
Ach so, ja gut, das habe ich eh gemacht, aber ich habe trotzdem dann, damit da zumindest da keiner was überbucht.
Ja.
Und das, manchmal wird es natürlich dann einfach mit 15 oder 30 Minuten drüber bucht, das war mir dann egal. Es sollte halt nicht, wenn ich 7 Stunden am Stück Meetings habe, dann auch die Mittagspause nicht da sein. Das wäre dann ungünstig.
Naja, das hat sich jetzt in der neuen Rolle bei mir komplett geändert. Ich muss erst mal lernen, mit so viel Freizeit, also mit so viel freier Arbeitszeit zurechtzukommen.
Ja, das Problem habe ich gerade auch.
Ja.
Kein Chef, oder ich bin der Chef.
Ja.
Und einen leeren Kalender.
Bist du ein guter Chef? Ich weiß nicht.
Bis jetzt bin ich doch unzufrieden mit meinem Chef.
Ah, das können wir vielleicht nächstes Mal Shorty machen. Ich habe für solche Fälle auch bei mir wieder angefangen, mit Time Blocking zu arbeiten, um meinem Tag Struktur zu geben. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Also
Ja.
Time Blocking nicht, um Kollegen abzuschrecken, sondern Time Blocking, um selber dem Arbeitstag Struktur zu geben. Also ein
Ja.
ganz anderer Ansatz. Machen wir beim nächsten Mal.
Ja,
Ha,
klingt gut.
haben wir einen Shorty. Genau.
Gut, viel mehr habe ich dazu auch gar nicht. Kurze Zusammenfassung eigentlich, was wir gelernt haben. Homeoffice ist nicht gleich Homeoffice. Für mich ist das jetzige Office halt einfach nur ein versetztes Homeoffice. Nur nicht ganz. Sagen wir ein häuslich getrenntes Arbeitszimmer.
Nee, das ist ein echtes Office. Du hast halt einen relativ kurzen Arbeitsweg, aber das ist ein echtes Office. Echter ist externes Office.
Genau, aber nur um den Grund zu haben, dass ich. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass das nicht in meinem Haushalt ist. Und genau das wollte ich erreichen. Ich möchte nicht mit anderen Leuten in einem Office gehen. Ich möchte nicht lange Pendelzeiten haben. Ich möchte nicht zu viel mit anderen interagieren müssen, zwangsläufig. Ich möchte keine oder wenig zusätzliche Kosten haben und kaum Nervfaktoren quasi haben.
Ja.
Und das habe ich dadurch dann halt. Ich hätte es nicht gemacht, wenn es A eigentlich zu teuer wäre. Das hätte ich dann nicht gemacht, wenn es zu weit weg wäre. Weil wenn es so 10 Minuten hätte ich noch was gemacht, wahrscheinlich. Zu Fuß, so 15, 20, vielleicht sogar mit dem Fahrrad. Das wäre mir dann schon wieder zu weit gewesen. Dann wäre ich eher zu Hause geblieben. Und so Coworking Space mäßig hätte ich nur gemacht mit einem eigenen Zimmer, aber nicht so halb offen oder zu zweit mit anderen Teilen oder zu dritt oder so.
Also ich habe gerne ein bisschen Arbeitsweg und ich hätte mir sonst den Arbeitsweg auch irgendwie simuliert oder selber hergestellt, weil ich, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, habe ich zum Teil relativ, habe ich sehr viel Ärger mit nach Hause genommen und das möchte ich nicht. Und wenn man so das ein bisschen Trennung zwischen zu Hause und Arbeit hat, das hat sich für mich als gut erwiesen. Also so 20 Minuten Differenz habe ich da gerne.
Ja, ich laufe auch einmal durch den Park, so dass ich nicht immer, aber wenn gutes Wetter ist zumindest, dann ist das 1,5 Kilometer Arbeitsweg.
Ja.
Und gut, Mittagspause gehe ich halt kurz nach Hause.
Ja.
Aber den kurzen Weg und aber ich versuche, wenn es jetzt nicht regnet, dann gehe ich meistens eher die längere Strecke dann zurück ins Büro. Oder was heißt zurück ins Büro? Und habe dann halt auch mal ein bisschen Frischluft.
Ja, ich habe, wenn ich die Mittagspause im Office ohne die Kollegen gemacht habe, dass ich dann danach nach einem Verdauungsspaziergang gemacht habe. Das habe ich auch noch gemacht, ja.
Ja, habe ich aber im
Aber
Office auch gemacht, ja.
Solche Trennung brauche ich tatsächlich. Also ich muss eine Möglichkeit haben, runterzufahren, und wenn ich es halt nicht per durch den Arbeitsweg habe, dann muss ich das halt in irgendeiner Form simulieren.
Ja. Ja. Genau. Also, was hast du gelernt?
Was habe ich gelernt? Dass wir eine relativ große Flexibilität haben und dass wir gucken können, je nach Situation, wie wir die Flexibilität nutzen. Zum Beispiel. Mhm. Und dass das eine Chance ist und wenn es verpflichtend ist, halt auch leider sehr doof sein kann. Ja.
Mhm. Ich habe für mich gelernt, dass das bis jetzt zumindest eine gute Entscheidung war, das so räumlich zu trennen. Mhm. Da könnte man halt direkt mal überlegen, hätte ich das nicht vorher machen können? Mhm. Hätte ich vorher machen können, weil GitLab hätte das auch bezahlt. Mhm. Sogar mit, da gibt es bei GitLab gab es auch noch mal ein Budget, was man nutzen konnte. Ich glaube 300 Euro oder sowas. Mhm. Das, oder 400 sogar. Ich weiß nicht, weiß es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ein paar hundert Euro waren es schon. Mhm. Oder Dollar. Da hätte ich es aber, glaube ich, nicht so gebraucht. Mhm. Deswegen kommt halt darauf, auf die Struktur und sowas dann halt auch an. Ne?
Gar keine Frage.
Deswegen, ich bereue es nicht, es jetzt erst gemacht zu haben.
Ja.
Aber es ist auch nicht, dass ich das ganz schlimm finde. Also es ist halt ein kleines Plus.
Ja, also für mich gilt sogar so, wenn ich den ganzen Tag wirklich durchkonzentriert arbeiten muss und gar keine Störung brauche, könnte ich sogar ins Office gehen, weil es Office-Standorte gibt, wo ich keine Leute kenne,
wo ich
auch nicht gestört werde zum Beispiel.
Ja.
Und hier zu Hause bin ich ja dann trotzdem da und ansprechbar, und das möchte ich auch sein, wenn ich zu Hause bin. Das alles andere finde ich ein bisschen doof, ein bisschen gekünstelt. So dass, wenn ich wirklich konzentriert mal 8 Stunden durcharbeiten müsste, würde ich vielleicht wahrscheinlich auch sogar in ein Office gehen.
Ja.
Gut, ist es bei dir nicht der Fall, weil du ein Office für dich alleine hast, aber ja, genau.
Genau.
Obwohl, du machst es ja nicht anders. Du hast ja jetzt auch ein Office für dich alleine.
Ja.
Du gehst ja auch ins Office, um eben nicht gestört zu werden.
Genau. Und ich habe immer noch Kopfhörer auf und Musik meistens laufen, weil trotzdem ich irgendwelche Sachen draußen, also nicht immer, aber dass draußen dann irgendwie zu laut ist oder sonst was, auch wenn es nicht super laut ist.
Ein guter Punkt, das mache ich zu Hause zum Beispiel nicht, weil ich immer hören möchte, ob irgendwas mit den Hunden ist oder ob meine Frau mich ruft, solche Sachen.
Ja. Genau, nee, das habe ich dann schon, weil sonst kann ich mich nicht so gut konzentrieren.
Ich kann mich halt mit Geräusch nicht so gut konzentrieren. Aber ja, war bei mir auch mal anders, ist aber mittlerweile so, dass ich eher Ruhe brauche.
Ja, war bei mir aber auch mal anders.
Jeder so, wie er will.
Was? Nein, es gibt nur eine Lösung. Und das sind ThinkPad-Nippeln.
Ich sag dazu nichts, sonst werde ich hier wieder ausgeschossen.
Gut, ja. Kommen wir zu den Tooltips.
Ja, ich habe einen Tooltip, und zwar heißt der ARIA 2. ARIA 2 ist ein Kommandozeilentool für Linux. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für andere Unixe gibt, das eigentlich ein Kommandozeilen-Download-Manager ist. Es kann eine Vielzahl an Protokollen, unter anderem auch BitTorrent, und es kann mehrere Downloads für eine Datei aus verschiedenen Quellen zusammenziehen, was ich ganz spannend finde. Also sprich, wenn man große ISO-Images runterladen muss, und ich meine jetzt mal wirklich große ISO-Images, also irgendwie 10, 15, 16 Gigabyte, dass man einfach sagen kann, ich gebe auch 2 Mirrors noch dazu an, dann lädt er das auf drei Quellen parallel runter, so dass man auch wirklich mit hoher Geschwindigkeit das runterladen kann.
Achso, vor allem dann, wenn der Server auf der anderen Seite einer davon zu langsam ist.
Ja, genau. Also man kann halt mehrere Quellen für einen Download angeben, so wie es bei BitTorrent ja auch ist. Der zieht sich auch aus verschiedenen Quellen die Sachen zusammen, und der macht es halt mit Sequentierung, dass er aus den verschiedenen Quellen sich dann die einzelnen Segmente zusammensetzt.
Ja.
Was ich schätze ist, ich habe ja lokal auch für das Buch, an dem ich mitschreibe, habe ich ja die großen Linuxe installiert, und wenn ich mal die ISO-Images aktualisieren möchte, muss, dann schreibe ich halt alle in eine Textdatei, sage ARIA 2, dass er die Textdatei bearbeiten muss, dann lädt dann halt alle parallel runter. Und die Anzahl der maximal parallelen Downloads kann man halt angeben.
Weil du viele verschiedene ISOs runterladen musst.
Ja, genau.
Ah, ja, okay. Aber warst du nicht eh dann eine Net-Install dann letztendlich? Oder sind es doch so viele, weil auch jedes Mal noch ein Gigabyte ist oder so?
Ich probiere beides. Also ich sage meistens, nehme ich das große ISO-Image, einfach weil ich kann. und sage aber, dass während der Installation aktuellere Pakete runtergeladen werden können, ja.
Ja, okay. Weil ich lade meistens einfach das Minimal-Image, wenn ich was brauche. Ja. Und ja. ziehe mir es dann runter. Ja. Wobei ich gerade auch gar nicht weiß, wie da der Unterschied ist, weil ich glaube, das ist mittlerweile, wenn du jetzt so ein Ubuntu-Image ziehst, das ist, glaube ich, auch Ubuntu-Server-Image quasi ziehst, was ich neulich brauchte, sind, glaube ich, auch über 1 GB.
Ja, aber wenn ich so Tech live installiere zum Beispiel, wenn ich eine spezifische Version brauche, dann da habe ich dann halt alles im ISO-Image.
Ja, aber ja. Tech live ist aber auch groß, ja.
Ja.
Das sind ja.
4 Giga, genau.
Ja, genau.
Genau, das ziehe ich halt nicht aus dem Netz, sondern das hole ich dann meistens via ISO-Image, ja.
Und dann auch per Torrent wahrscheinlich.
Nee, gar nicht mal.
Ja. Okay, dann echt.
Aber Aria 2, also ich habe sonst immer mit Curl die Sachen runtergeladen, habe dann halt eine große Anzahl an Terminalfenstern aufgehabt, um halt die Sachen runterzuladen. Mittlerweile benutze ich Aria 2 dazu und das funktioniert wirklich gut.
Ja, ich habe es noch nie vorher gehört. Gibt es das schon lange eigentlich?
Ich glaube schon, ja.
Wo ist denn das?
Der Source? Version 1.37.0.
Also wenn ich auf GitHub gehe, dann sehe ich das. Es ein paar Dateien gibt, die gibt es schon seit 19 Jahren. Die zuletzt vor 19 Jahren angefasst wurden.
Ja, das ist dann doch schon ein bisschen älter, ja.
Vor 19 Jahren wurde die Datei license.openssl angepasst. Oder erzeugt. Ja. Spannend.
Ja.
Schon ein bisschen älter.
Ja, aber es funktioniert wirklich gut. Also das kann ich sagen.
Genau, es hieß Changelog. Ist 15 Jahre alt. Ist leer. Okay.
So alt also.
Genau, und dann gibt es noch Changelog Old mit einem Commit-Message Fix Typo vor 8 Jahren zuletzt.
Copyright 2006, erstmalig, genau. Also das sind die 19 Jahre, von denen du gerade gesprochen hast.
Ja.
Ja, funktioniert aber gut. Kann ich empfehlen. Ist ein Tooltip.
Gibt es da noch keinen Rewrite in Rust? Wie gefühlt jedes, was in C oder was auch immer das geschrieben ist.
Das wird langsam auch zum Running Gag, oder?
Genau. Kommen wir zu meinem Tooltip. Mhm. Und zwar, ich glaube, den hatte ich schon mal hier und da mal erwähnt, aber noch nicht offiziell als Tooltip, und zwar den Renovate-Bot. Und da kann man noch mal ein bisschen was drüber diskutieren, nämlich es geht darum, automatisiert deine Abhängigkeiten in Projekten zu aktualisieren. Das können normale Paketmanager sein, von den üblichen Programmiersprachen. Das können aber auch Kubernetes-Helm-Files, Manifeste oder sonst was sein. Und das ist relativ mächtig, was du damit alles machen kannst. So, dass es dann halt auch nachgucken kann, wo was neu da ist und an Paketen da sind, die dann automatisch dann im Code dann auch entsprechend anpassen, einen Commit machen und pushen kann. Und das lässt sich dann natürlich entsprechend automatisieren. Und konfigurieren, wie man es haben möchte. Es gibt noch mal das Konkurrenzgegenstück quasi dazu, ist Dependerbot. Nachteil von Dependerbot ist, es ist nur in GitHub verfügbar. Und dann halt so als GitHub-App. Und Renovate ist quasi plattformunabhängig, geht mit Bitbucket, Gitty, 4GJO, GitHub, GitLab und so weiter und so fort.
Sehr schön.
Braucht halt einfach nur einen Git-Repo und eine CI-Umgebung quasi, um es auszuführen. Und dann läuft das dann auch. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, also okay, ist schön und gut, dass du Abhängigkeiten automatisiert aktualisieren kannst. Stellt sich aber auch immer die Frage, ist das so sinnvoll? Was sagst du?
Kommt drauf an, sage ich jetzt.
Richtige Antwort. 100 Gummipunkte für dich.
Ja, es ist natürlich ein großes Thema generell mit den Abhängigkeiten und was soll ich sagen? Also ich habe so generell Probleme mit Abhängigkeiten, wenn sie Versionsgleichheiten voraussetzen. Also sprich, bei npm war es eine Zeit lang so, wenn du da für eine Software, die du installiert hast, eine neuere Bibliothek brauchtest, dass du dir die anderen NPM-Sachen, die du auf dem Rechner hattest, eigentlich gleich zerschossen hast. Also nicht NPM-Sachen, sondern Node.js-Sachen, dass du dir die gleich zerschossen hast.
Ja, wenn du systemweit gemacht hast, ja, aber das
solltest
du
eben
nicht mehr machen.
Solltest du nicht machen.
Also für Entwicklungsumgebung, für Entwicklungsprojekte zumindest, ja.
Ja. Aber die meisten haben es dann trotzdem gemacht und haben sich dann das System zerschossen. Aber deswegen haben viele Admins auch so eine Abneigung gegen harten Abhängigkeiten, wo auch Versionsgleichheit getestet wird.
Ja.
Und neue Versionen bringen halt auch neue Fehler, ne? Also wenn es nicht ausreichend getestet wurde.
Genau, und die Fehler oder Fehler würde ich jetzt vor allem jetzt auf die Security-Lücken betrachten, weil letztendlich hast du ja die Möglichkeit, entweder machst du es halt vollautomatisch, dann kriegst du die neueste Version sofort, was bei meiner Version grundsätzlich erstmal in Ordnung wäre. Bei Major Sachen wahrscheinlich eher nicht, weil dann was kaputt gehen kann mit Abwärtskompatibilitätsgründen.
Mhm.
Und deswegen rede ich jetzt erstmal nur von so meiner Version, die tendenziell keinen Fehler drin haben sollen. Die Frage ist dann natürlich so, okay, wenn es eine Supply Chain Security Attacke gibt, also irgendeine Abhängigkeit, gibt irgendeine Lücke drin, die natürlich dann halt in den Projekten landen soll, dann ist es natürlich in dem Fall dann schlecht, wenn es sofort dann in den Projekten drin ist, automatisiert.
Mhm.
Weil dann hat natürlich kaum jemand drauf geguckt und du wirst nicht durch die Projekte gehen und nachschauen, gibt es da irgendwelche Probleme.
Ja.
Ja, das kannst du schlicht nicht machen, auch weil du eh nicht alles feststellen und nachstellen willst, weil wenn man die XZ-Lücke von letztem Jahr oder so, wann war das? Vor 1-2 Jahren, die Lücke in XZ angucken willst mit dieser SSH-Vektor effektiv.
Mhm.
Da war es ja auch so, dass es nicht im Quellcode direkt mit drin war, sondern ja nachgelagert wurde und dann
Bibliothek,
im Package dann natürlich drin war, aber nicht unbedingt im Quellcode. Das heißt, es bringt auch nichts unbedingt immer, wenn du den Quellcode durchschaust.
Wenn du nur den Quellcode durchschaust, genau.
Genau, und wenn du jetzt überlegst, du willst jetzt alles irgendwie nachschauen und alles irgendwie ausprobieren, dann klappt das dann halt auch nicht. Also, dann wirst du heute bis morgen nicht fertig. Ich fand es immer geil, wenn irgendwelche GitLab-Kunden oder die es werden wollten, sollten, gesprochen haben, dass ja, wir wollen gerne in GitLab quasi alle Abhängigkeiten sollen von uns abgenickt werden, bevor die genutzt werden dürfen. Und ich so, ja, vergiss es.
Ja, ja.
Selbst wenn es technisch soweit problemlos gehen würde, es wird sofort eine Schatten-IT aufgebaut werden, weil sonst kannst du nicht arbeiten.
Ich habe eine ähnliche Diskussion mit, dass auf den Systemen, auf den Workplaces ja nur genehmigte Software installiert werden kann.
Ja.
Da habe ich dann gefragt, Leute, ihr wisst, dass jetzt ein Linux-Workplace von mir vorbereitet wird, wollt ihr wirklich alle 30.000 Pakete prüfen?
Ja.
Und da haben sie gesagt, wie 30.000 Pakete? Ja, sag ich so, das ist das, was mit einer Linux-Distribution kommt.
Ja.
Und da ist genau der gleiche Schwachsinn.
Genau, ich meine, aber da kann man zumindest die Begrenzung machen zu das, was aus dem Linux-Distro-Paketquellen kommt, das vertrauen wir jetzt, weil da hat wahrscheinlich schon jemand drüber geguckt.
Ja.
Und du kannst das immer noch abgrenzen zu, okay, aber sonst darf nichts nachinstalliert werden, was nicht in diesen offiziellen Quellen drin sind.
Ja, aber das ließe sich mit Bibliotheken ja auch machen, dass es ein Satz an Bibliotheken ist, den du benutzen darfst, den du über Artifactory auslieferst zum Beispiel und alle, die nicht in Artifactory sind, darfst du nicht benutzen.
Ja.
Als Beispiel.
Mhm.
Ja, aber ja.
Genau, und ich hatte dann nur mal ein bisschen geguckt, okay, was wird denn als Best Practice oder sonst was genannt? Zu, wie sollte man das denn am besten machen, zu die Abwägung zwischen Security-Lücken, die halt in, wenn man das nicht sofort aktualisiert, mit drin hat, und Supply Chain Security-Attacken. Ich hatte dann einen Vortrag gefunden, der, ich glaube, auch schon irgendwie 3 Jahre alt ist. Und der hat dann als Beispiel genommen, dass Signal, also die Messenger-App Signal, auf dem Desktop halt eine Electron-App ist.
Ja.
Und die machen das so, dass Security-Lücken, also kritische Security-Lücken, die werden halt dann sofort aktualisiert. Alles andere, wo jetzt auch keine Lücken bekannt sind, die werden erstmal 6 Monate liegen gelassen quasi. Und nur bei Bedarf dann halt aktualisiert, um so Supply Chain Security-Lücken zu umgehen.
Ja.
Beziehungsweise man geht dann halt von aus, was ja auch irgendwie dann Sinn macht, okay, wenn 6 Monate lang nichts aufgetreten ist, dann dürfte es okay sein im Vergleich zu 5 Minuten.
Ja.
Ist eine Möglichkeit.
Ist eine Möglichkeit. Ich wollte gerade noch was zu deiner Meinung-Version sagen, die du gesagt hast. generell ist es so, dass man glauben müsste, dass das so wäre.
Ja.
Aber ja, nicht alle folgen Semantic Versioning und nicht alle haben es verstanden.
Ja, genau.
Und ich habe auch schon tatsächlich neue Features in meiner Version gesehen, was eigentlich nicht so sein sollte. Auch RP-Breaking-Changes gesehen, das sollte eigentlich genau nicht passieren.
Das erinnert mich gerade auch nochmal an einen alten Arbeitgeber. Da gab es dann eine Version 5.0 oder sowas.
Mhm.
Und dann gab es dann statt 5.1, 5.2 oder sonst was, gab es dann Hotfixes, Hotfix 1, Hotfix 2.
Mm, mm.
Und irgendwann war dann halt so, ja, dann gab es in dem Hotfix aber neue Features, die dann nicht funktioniert haben, also gab es einen neuen Hotfix. Und dann hatte ich den Typen so gefragt, der dafür zuständig ist, ja, warum ist das überhaupt in einem Hotfix drin? Dann so, naja, wir nehmen alles Hotfix, weil sonst installieren sich das die Kunden nicht.
Ja, bei Perl war es lange auch so, da waren ja die ungeraden Versionen nach dem Punkt waren Developer-Versions und die geraden Versionen waren Releases.
Ach, und ja, das muss auch nochmal.
Und 5 Punkt, und der 5er, Perl 5er Zweig ist halt, hat auch sehr viele neue Features bekommen nach dem Komma.
Also ja.
Nicht nur mit der Vorkomma-Version, sondern eben auch mit der Nachkomma-Version.
Ja.
Aber ich glaube, keine brechenden Changes.
Ja.
Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, bin ich mir ehrlicherweise nicht.
Genau, aber dazu gehört ja auch, selbst bei meiner Version, die man automatisch upgradet, solltest du ja trotzdem einmal das Projekt durchbauen lassen, Tests laufen lassen. Damit deckst du natürlich schon vieles ab. Ob, wenn du es ordentlich gemacht hast, natürlich.
Du hast das böse Wort sollte gesagt.
Weil wenn man das ordentlich gemacht hat, dann kann man solchen Changes auch freitags, nachmittags ausrollen.
Ja. Man könnte auch eine Firma bestellen, die Friday Deployment Sites, die da unterstützen könnte. Ja.
Genau. Weil wenn man das alles nicht hat, dann sollte man am besten gar nicht deployen, so in die Richtung. Und dann entsprechend das auch nicht automatisieren. Deswegen kommt es ein bisschen darauf an, wie man da dran geht.
Spannend ist, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die gesagt haben, dass sie gar keine Bibliotheken, gar keine Libraries benutzen, weil sie die halt nicht kennen und die haben dann alles selber geschrieben.
Ja,
und der Kollege hat dann sogar einen JSON-Parser selber geschrieben. Da habe ich dann gedacht, Leute.
Hat er auch einen Webserver selbst geschrieben?
Ihr frisst auch kleine Kinder, ja. Nein, aber so, es geht um Webserver hat er genommen, aber wenn er eigene Skripte geschrieben hat, Perl, Python, was auch immer, dann hat er halt keine Bibliotheken genommen, sondern hat alles selber geschrieben.
Ja,
nee. Ich sag dazu nichts.
Genau. Und dann sind wir jetzt in der AI-World, wo dann irgendwas gemacht wird.
Genau. Eine wunderbare Überleitung zu meinem.
Ach so, stimmt. Zu deinem Medientipp.
Zu meinem Medientipp. Also, wenn du fertig bist, sorry.
Ja, ich glaube schon. Ja. Also, ist eigentlich schon automatische Abhängigkeitsaktualisierung ist eigentlich ein Thema für sich, ein komplett eigenes Thema für sich, weil da kommen ja auch nochmal so Sachen rein wie Typo-Squatting, Name-Squatting.
Ja.
Aber das macht das fast zu groß auf. Deswegen mein Tipp ist eigentlich nur Renovate anschauen, wenn man es nicht schon nutzt.
Ja.
Zumindest semi-automatisch mit. Damit es zumindest Merge-Requests erzeugt, damit du dann nur noch gucken musst und OK drücken musst. Das hilft ja schon mal einiges.
Sau guter Tipp, ja.
So, jetzt aber dein Medientipp zu künstlicher Intelligenz.
Ja, genau. Ich habe ein Buch gelesen, und zwar Künstliche Intelligenz. Das ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Kleiner Disclaimer, für den Rheinwerk Verlag schreibe ich selber und so Gwen schreibt jetzt mittlerweile auch für den Rheinwerk Verlag. Ich habe das Buch gekauft mit meinem Geld privat. Ich habe es nicht kostenlos bekommen und das ist vielleicht, wie ich finde, die beste Einführung in das Thema künstliche Intelligenz, die ich so gesehen habe. In leicht verständlicher Sprache von einer AI-Forscherin aus Norwegen. Der Name lässt zwar annehmen, Inga Strömke, dass sie aus Deutschland käme, aber sie kommt aus Norwegen. Die dann erklärt, wie künstliche Intelligenz funktioniert und worauf es da ankommt, die dann auch sagt, dass es auf Trainingsdaten ankommt und. Wenn man wirklich gut und einfach verständliche Einführung in KI haben möchte, dann ist das sicherlich das Buch, was man sich mal angucken sollte. Wirklich richtig gut.
Die ist übrigens in Gummersbach geboren, also.
Ja, also doch, deutsche Wurzel. Ja, nicht schlecht, okay. Aber sie ist Norwegerin.
Genau, steht auch in der Autorending. Ist eine norwegische Physikerin, spezialisiert auf künstliche Intelligenz und Maschinenlernen.
Ja. Und sie ist, also ich habe es mit sehr viel Gewinn gelesen. Bin noch nicht ganz durch die letzten 2, 3 Kapitel, fehlen mir noch. Aber es ist ein sehr gutes Buch, finde ich.
Was macht es jetzt gut für dich?
Ja, weil es halt mal eine Einführung ist, die weg ist vom Hype und die nicht so biased ist. Also sprich, die nicht sofort alles in den Himmel lobt oder alles total schlecht macht, sondern die ganz klar sagt, so funktioniert es, das sind die Grenzen, darauf muss man achten. Als relativ unaufgeregt mit dem Thema zusammengeht und auch sagt, was möglich ist und was nicht möglich ist.
Auch auf Risiken eingeht.
Auch auf natürlich auf Risiken eingeht und dann auch erklärt, wie zum Beispiel diese Bildergenerierung in LLMs funktioniert. Und das ist schon spannend. Also kann das Buch wirklich empfehlen. Kostet auch nicht die Welt, glücklicher Dings.
25 Euro ist ja auch
wirklich gutes Buch, ja.
Ja, 270 Seiten ist ja auch überschaubar, jetzt nicht
extrem. Ich lese es als E-Book. Hat nicht so viele Grafiken, dass ich jetzt wirklich das Buch als Bilderbuch lohnen würde. von daher, gutes Buch. Mhm. Empfehlung.
Gut. Kommen wir zu meinem Medientipp. Und zwar ist das etwas aus der ARD Mediathek, beziehungsweise mittlerweile auch veröffentlicht auf YouTube von Y-Kollektiv. Und zwar ist das eine Reportage, Bericht, Doku, ich glaube eher Reportage, über die teuerste Schule der Welt. Und zwar ist das eine Schule in der Schweiz, wo die Schulgebühren so knapp 160.000 Euro, glaube ich, sind, pro Jahr. Was natürlich ein bisschen teuer ist. Und die Doku geht halt, oder die Reportage.
Aber ich lebe in der Schweiz, ich finde es jetzt gar nicht so teuer.
Was ist das?
Nein, Quatsch.
Dein halbes Jahresgehalt? Oder doch nur ein Viertel?
Ja, deine Armut kotzt mich manchmal schon an.
Genau, aus dem Weg, Geringverdiener.
Nein, ist schon so viel Geld, ja.
Genau, und ich fand die Doku eigentlich ganz, oder Reportage ganz gut gemacht, weil es halt auch immer ein bisschen so beleuchtet, okay, wie wachsen die Kinder dort auf, die Schüler dort auf, was ist der Unterschied zu normalen Schulen quasi? Mhm. Die gehen auch so leicht drauf ein, aus was für Klientel das ist und was für Probleme die hätten quasi, Probleme in Anführungsstrichen, wobei auch ohne Anführungsstrichen, wenn sie in einer normalen Schule wären, also was ist ein normales Schulleben quasi. Und trotzdem, dass es halt kein Schleckerbissen ist, so von wegen so, naja, du kriegst jetzt nur gute Noten, weil du auf einer teuren Schule bist. Mhm. Ein paar Sachen sind offensichtlich, so wie super kleine Klassen, Lehrer natürlich, die mit hohen Standard und alles Mögliche, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, klar, wenn du da natürlich viel Geld drauf wirfst. Die sind aber trotzdem sehr, sehr streng, sowohl was die Außenkommunikation anging, als auch innerhalb der Schule. Also alles mit Schuluniform und sehr nach, dass die Zimmer auch aufgeräumt sind. Die hatten keine Einzelzimmer oder sonst was. Das sind geteilte Zimmer zu zweit. Mhm. Die hatten lustigerweise auch 2 Schulorte. Eins in den Bergen für Schnee, für Skifahren. Mhm. Das ist dann eher der Proletenteil, würde ich jetzt mal sagen. Und das andere Ding ist dann halt die normale Schule. Ich weiß auch gar nicht mal wo. Genau. In dem Sinne war es dann halt spannend. Was ich aber vor allem spannend fand, ist, was für ein Klientel das ist, weil die meinten halt, naja, im Wesentlichen sind das halt reiche Leute, teilweise aber halt auch, und dazu gehören auch so royale Leute dann aus verschiedenen Ländern noch bei, wo die Eltern dann halt die Kinder hinschicken, weil aus dem Grund, und das kann ich dann halt voll verstehen, die hätten sonst kein, in Anführungsstrichen, normales Schulleben, weil sie halt eher Personenschutz und sonst was bräuchten und die wären halt total die Ausnahme an der normalen Schule.
Ja, na klar.
Und dann ist natürlich die Frage, so, okay, was machst du dann? Weil eigentlich, also ich finde es, also aus deutscher Sicht quasi, und ich zähle ja die Schweiz da jetzt mal mit zu, hätte ich Kinder, gut, du hast auch keine Kinder, aber hätte ich Kinder und du Kinder, würde ich, glaube ich, die nicht auf irgendeine Privatschule schicken. Die müssen ja nicht so extremst teuer sein, sondern einfach nur, die sollen auch sehen, wie normale Schulen halt so in die Richtung sind, auch wenn ordentliche Schulen, Privatschulen halt bessere Bildung ermöglichen.
Ja.
Aber in dem Fall wenn es dann halt die Sonderstellung effektiv dann zwangsläufig ist, nicht durch die Leute selbst, sondern von außen gegeben, dann hast du natürlich ein Problem.
Ja.
Und so gesehen fand ich es spannend, dass sie da noch relativ normal aufwachsen. Klar, die Schule hat wahrscheinlich dann auch noch mal ganze Schutz an Bodyguards oder sonst was in die Richtung, aber halt dann für die ganze Schule und nicht für Einzelne. Das macht dann natürlich auch schon einen Unterschied.
Ja, vor allem, dass dann wirklich keiner was groß Besonderes ist, ne? Also
genau, weil jeder ist halt irgendwie was anderes und dann macht es dann halt für die Leute, dann haben die ein relativ normales Schulinternatsleben dann, ne?
Ja. In meiner Heimatstadt in Wanne-Eickel gab es mal die Firma Heidkamp, also die gibt es immer noch, aber die war mal das größte deutsche Privat- und Bauunternehmen in Privathand. Silvia ist mit einem Sohn der Familie Heidkamp zur Schule gegangen und die hat dann auch gesagt, dass die ständig in Angst waren, dass der Sohn entführt wird und dass sie Lösegeld zahlen müssen und dass sie halt dann schon besondere Maßnahmen ergriffen haben, dass das halt nicht passiert. Und das ist genau das, was du sagst, dass die Leute im normalen Schulleben halt was Besonderes sind, aufgrund dessen, dass sie halt Gefahrenträger sind, wenn man das so sagen darf.
Ja, oder Gefahren anziehen, ja.
Gefahren anziehen, ja, das ist besser.
Die sind ja selbst an sich keine Gefahr.
Ja, na klar. Entschuldigung, natürlich.
Genau. Und klar gibt es natürlich viel zu kritisieren dazu, aber ich glaube, also muss das wirklich so teuer sein und bla bla. Aber ich finde, eigentlich muss mehr Geld in staatliche Schulen halt gesteckt werden.
Ja, ich finde, also das ist in der Schweiz auch leider ein bisschen anders, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Bildung frei sein muss.
Ja, genau, gute Bildung halt auch.
Und der Zugang zur Bildung auch frei sein muss.
Ja.
Und das auch mein Warum ist ja auch genau, dreht sich auch genau darum zu sagen, dass man auch Leuten mit finanziell schwächeren Menschen halt Zugang zur Bildung ermöglichen muss.
Ja, gut, dass du nicht sozial schwach gesagt hast.
Ja, ich bemühe mich sehr, das nicht zu tun, weil sie sind nicht sozial schwach, sie sind finanziell schwach.
Ja, genau. Ich meine, ich bin ja, und du glaube ich ja auch, aus eher ärmeren Verhältnissen.
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, jetzt finanziell ärmer, ja.
Ja, genau, das meine ich auch.
Gefühlsmäßig vielleicht nicht, ja, aber genau.
Genau, und da merkt man natürlich, ich habe ja auch einen deutlichen Unterschied gemerkt zwischen meiner Zeit auf einer Realschule und dem Wechsel auf ein Gymnasium. Weil Realschule waren es fast alle irgendwie Arbeiterkinder quasi. Gymnasium waren dann halt viele Anwälte, Ärzte. Kinder und sonst was.
Genau.
Da war ich dann wieder die doppelte Ausnahme quasi. Ja. Also es fiel jetzt im tagtäglichen Umgang jetzt nicht auf. Aber wenn du dann halt mit den Leuten da unterhalten hast, dann merkst du dann natürlich schon den Unterschied.
Ja, und bei den Leuten, die auch von ihren Eltern eine vernünftige Erziehung genossen haben, bei denen ist es auch kein Problem, aber es gab doch einige Leute, die sich auf das Geld der Eltern was eingebildet haben, ne? Also solche Leute habe ich auch kennengelernt.
Ja, klar, es gibt natürlich, ich erinnere mich noch ein paar Leute, die dann zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt bekommen haben und zum 19. dann die Reparatur des Autos.
Ja, genau. Oder den Abtransport durch den Heli. Ja, egal.
Irgendwie sowas, genau. Und das ist dann halt dann doch so, okay, das ist schon ein Unterschied. Definitiv. Aber ja, ich finde die Doku auf jeden Fall interessant, kann man sich mal anschauen. Ja. Die hat auch relativ zügig irgendwie ein paar Millionen Klicks auf YouTube bekommen.
Ich habe jetzt gerade ARIA 2C mit der Datei gefüttert, aber ich drücke erst auf Enter, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme.
Genau.
Ja.
Gut.
Bin sehr gespannt.
Viel mehr habe ich auch gar nicht mehr.
Nee, dann sind wir jetzt, glaube ich, auch am Ende.
Genau. Ja, 1. August kommt die Folge raus. Und wir sind beide auf der FrostCon.
Ja.
Und du hast ja einen Vortrag über?
Vom Techniker zum Leader, genau.
Was für ein Lied.
Haha. Das war ein Pappe. Das war der mehrfache Wunsch einer einzelnen Person, dass ich mal da was darüber erzählen sollte.
Okay.
Ja.
Genau, FrostCon am 16. oder 17. August in St. Augustin bei Bonn.
Ja.
Und ich bin auch da. Es sind auch ein paar andere aus der Hörerschaft da.
Ja. Wir reisen am, also ich reise am 15. bereits an und bin in Siegburg untergebracht. Wer mag, kann auch gerne am Freitagabend mit uns zusammen essen gehen. Nur kurz Bescheid sagen, würde ich einen entsprechenden Tisch reservieren.
Genau, ich bin ja auch in seinem Hotel.
Mhm. Da gibt es ein relativ gutes türkisches Lokal, wo man nicht nur Döner essen kann, sondern auch andere Sachen. Und ich würde dann versuchen,
Tisch toll.
ich würde dann versuchen, einen Tisch zu bekommen, dass wir da zusammen essen können.
Ja. Ah, ich sehe gerade, dass die Froscon auch deren Keynote announced hat.
Ja.
Daniel Stenberg, der Curl Maintainer oder Main Developer.
Wenn er jetzt langsam Aria 2 übernimmt, dann haben wir alles zusammen. gerade noch über Curl gesprochen. Ja, genau. Keynote ist drin. Ich habe Sonntagnachmittag meinen Vortrag.
Ja, und meiner wurde ja nicht angenommen.
Ja.
Wie viel ist so dieses Jahr?
Ja, ich bin ja auch erst auf der Nachrückliste gewesen.
Was, haben die das dir gesagt?
Nein, aber ich bin ja, nachdem, ich habe ja mehrfach angeschrieben und gefragt, was ist, ob ich eine Zu- oder Absage bekomme, und ich habe dann irgendwann eine Zusage bekommen. Das sah ganz stark danach aus, dass irgendwer abgesagt hat.
Ja, okay.
Macht ja auch nichts.
Genau, aber ansonsten bist du noch sonst auf irgendwelchen Veranstaltungen dieses Jahr?
Nein, ich war auf den DevOps Days in Zürich, also in Winterthur. Und ansonsten, ich überlege noch an Dornbirn, an den Linux-Tag, aber vermutlich eher nicht.
Der ist im September, glaube ich, ne?
Korrekt. Ja, können wir auch in die Sendungsnotizen packen noch.
Ja, genau. Da war ich mal vor 2016.
Ja.
Oder 17. Genau,
hat
dann war
es nicht da. Hat sich sehr über die Sprache aufgeregt. Ich erinnere mich dunkel.
27.
Dialekt.
Ja. Ich weiß nur, dass das ein weiter Weg war für mich.
Ja.
Ich glaube, das war 10 Stunden oder so.
Ja, das ist im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ist das nicht schon fast 4 Ländereck mit Liechtenstein?
Ja, es ist knapp 4 Ländereck, ja. Kann man schon sagen, ja.
Genau. Ja, ich bin noch bei der CLC-Konferenz, ehemals Continuous Lifecycle, in Mannheim im November mit Vortrag vertreten. Aber das ist mehr business-lastiger, würde ich mal sagen. Also mit teuren Eintrittstickets.
Ja. Gut.
Gut.
Ihr habt bis hierhin durchgehalten. Respekt. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Kommt in den Matrix-Chat. Und ansonsten bis zur Froscon.
Jo. Tschüss.
Und tschüss. Ciao.